Ja, hallo Alex.
Servus Simone, hallo.
Hast du deinen Urlaub schon gebucht?
Bei mir ist das so, ich verbringe eigentlich nach unseren Turnieren Kitzbühel den Sommer in Kärnten. Das ist für mich Urlaub pur. Ich war ja, glaube ich, genug unterwegs zu meiner aktiven Zeit. Ich sage immer, es war die einzige Rangliste, wo ich Top 10 war, war die Vielflieger-Rangliste von der AOA 2 Jahre hintereinander.
Echt?
Also punkto Reisen und Urlaub habe ich genug erlebt. Deswegen auch meine erste Frage, ist das eigentlich ein Urlaub für unser Mikrobiom oder ist das doch ein bisschen ein Stress, auch der Urlaub fürs Mikrobiom?
Ja, das ist eine coole Frage, weil du hast schon völlig recht. Also unser Mikrobiom, das liebt ja eigentlich einen gleichmäßigen Rhythmus und eine hohe Stabilität. Also das mögen Mikroben und Urlaub ist dann doch oft das Gegenteil. Also ein veränderter Zeitrhythmus, anderes Essen, fremde Keime, also da kommen neue Haustiere. Und für die Erholung ist das im ersten Schritt fürs Mikrobiom einmal so eine Mini-Krise. Aber das geht grundsätzlich relativ schnell vorbei, wenn man gesund ist, wenn keine starke Dysbiose vorhanden ist. Und dann kommt das Mikrobiom auch gut mit in den Urlaub.
Jetzt hast du gesagt, es kommen fremde Keime dazu, was ja an und für sich cool ist, oder? Für den Blumenstrauß. Habe ich ein paar Mexikaner dabei, wenn ich Richtung Mexiko gehe oder ein paar Asiaten, wenn ich in Asien bin. Ich glaube, man muss einmal unterscheiden von einer Fernreise oder wenn ich mit dem Auto nach Italien fahre, oder? Oder Kroatien.
Jein, also natürlich sind uns umso näher auch die Länder rund um uns, sind die Keime ähnlicher, das stimmt schon. Also Südostasien ist natürlich ganz anders auch von den Hygienestandards und dadurch ist auch die Keimbelastung oder fremde Keime natürlich in der Zusammensetzung komplett anders. Und oft klingt ja fremde Keime ein bisschen alarmierend, aber grundsätzlich im Reisesetting ist das ja nicht tragisch. Das heißt, es sind, so wie du gesagt hast, das ist so wie die Mexikaner und die Japaner, die sind uns ja auch wohlgesonnen, vor allem wenn wir dort auf Urlaub hinfahren. Aber es ist genau das, was ich vorher erwähnt habe, es sind eher die Rundumbedingungen. Also oft Hygienestandards sind anders. Dann wir sind so privilegiert, dass wir Wasser in Trinkwasserqualität aus dem Wasserhahn bekommen. Das gibt es ja in den meisten Ländern gar nicht. Dadurch müssen ja viele Dinge auch ganz anders quasi vorbehandelt werden. Wir kennen das aus nordafrikanischen Ländern, aus Ägypten, Tunesien und so weiter, wenn man dort Rohkost isst, wie gefährlich das auch ist, weil natürlich auch hier diese Standards anders sind. Und da ist es natürlich dann so, dass dein Mikrobiom massiver auch auf diese quasi eher pathogenen, also gefährlicheren Fremdkeime reagiert, weil die Abwehrmechanismen dann halt nicht so schnell losgeschickt werden oder funktionieren. Aber bei einem gesunden Mikrobiom ist das natürlich sehr viel besser abgefedert, als wenn du schon eigentlich auch ein bisschen mit einer Dysbiose in den Urlaub fliegst.
Also im Grunde genommen sehe ich jetzt, ich fasse das trotzdem nochmal zusammen, einen Unterschied muss es geben zwischen einer Autofahrt nach Kroatien und ich bleibe dort 14 Tage oder Italien und einer Flugreise, weil da versetze ich mich meine Zeit zurück. Ich habe viele Probleme bekommen, weil ich ja nicht aufpasst habe. Also ich war in Südamerika unterwegs und habe irgendwann eine Zahnfleischerweichung gehabt. Habe gesagt, ja, viel Wasser habe ich nicht getrunken, hier und da schon. Ich war in Nordafrika und Zentralafrika unterwegs und habe ganz andere Themen gehabt, weil ich Salat gegessen habe dort. Naja, mit welchem Wasser wird der gemacht? Und ich habe mir damals schon gedacht, wenn ich vorbeugend Sachen nehmen muss, Malaria-Prophylaxe, Gelbfieberimpfung und alles Mögliche habe ich damals gehabt, na Halleluja. Irgendwie waren das dann 2-3 Tage und dann war die Sache wieder in Ordnung. Ich glaube, diese Themen machen ja die wenigsten. Also das sind dann wirkliche Abenteuerurlauber. Aber wenn ich heute normal in ein Resort fliege, nach Mexiko oder nach Asien, dann glaube ich, sind die meisten Hygienestandards schon einmal okay. Dann ist eher Jetlag, muss ja ein Thema sein, weil ich veränderte Zeiten habe, auch für meinen Darm. Da weiß ich, dass das für Tennisspieler immer ein Riesenthema war, wenn es dann trainieren gehst und es ist eigentlich 4 in der Früh. Also da musste ich erst gewöhnen. Also unser Thema war immer, am schnellsten Weg nach der hiesigen Zeit leben. Also wo du gerade ankommst. Nur für einen Darm ist das schon eine brutale Umstellung, oder?
Ja, brutal. Also du hast völlig recht und man merkt das ja auch, weil der Darm ist ja nicht nur ein Verdauungsorgan, sondern Immunorgan und vor allem auch ein Taktgeber. Und das Mikrobiom folgt, genau wie wir, einem zirkadianen Rhythmus, also einem Tag-Nacht-Rhythmus. Und Dieser steuert, wenn bestimmte Bakterien aktiv sind, auch natürlich über die Produktion von bestimmten Metaboliten, also was die Bakterien so produzieren, wann und wie sie sich vermehren und wann sie in Ruhe sind und auch natürlich auf hormoneller Ebene für unseren Schlaf ganz essentiell und so weiter. Das heißt, was passiert grundsätzlich bei einem Jetlag? Wenn wir durch Zeitzonen fliegen, kommt es zu einer quasi inneren Rhythmusstörung. Das Gehirn und auch der Darm müssen sich da ja natürlich auch anpassen. Das heißt, auch unser Mikrobiom. Und die Folgen sind oft dann natürlich auch Verdauungsstörungen. Appetit verändert sich, die Regulation des Appetits. Man hat zu unterschiedlichen Zeiten Hunger. Die Immunbalance kommt oft aus dem Gleichgewicht. Man ist infektanfälliger, weil natürlich hier auch ganz viele Mechanismen über den Darm gesteuert werden. Und zusätzlich im Flugzeug wissen wir, da ist natürlich die bakterielle und Virenbelastung eine sehr hohe. Und die Verdauung, ja, das merkt man dann oft, die hinkt dann oft hinten nach, bis das auch wieder so in Gang und in Rhythmus gesetzt wird. Das heißt, da gibt's schon wirklich auch mittlerweile schöne Studien, die zeigen, dass Jetlag das Mikrobiom messbar verändert, dass wir, wenn wir sehr viel unterwegs sind, vor allem zum Beispiel bei Piloten oder Flugbegleiterinnen, haben wir eine erniedrigte Diversität. Und eher eine Pathogenbelastung, also die neigen dann eher zu Dysbiosen und auch zu Schleimhautentzündungen und so weiter. Und ein häufiger Jetlag zum Beispiel sorgt auch für Risikofaktoren für Übergewicht, Insulinresistenz und das alles aufgrund dieser Mikrobiomverschiebung.
Also das ist jetzt weniger Urlaub, sondern eher für Leute, die permanent unterwegs sind oder wahrscheinlich auch einen Schichtbetrieb haben.
Ja, genau. Völlig korrekt.
Die auch permanent sich umstellen müssen. Aber ansonsten vom Urlaub her ist es natürlich, vor allem nehme ich einmal an, auch die anderen Essgewohnheiten. Ich sage einmal, im Urlaub würde ich jetzt sagen, man gönnt sich mehr. Mhm. Ja, man wird wahrscheinlich einmal einen Cocktail trinken, den man zu Hause jetzt nicht unbedingt trinkt, oder mal bei den Nachspeisen mehr zuschlagen, am Buffet mehr zuschlagen. Das muss ja auch Stress oder Belastung sein, oder kann man das dosieren, wenn man es eh schon merkt? Oder kann man sich auf das vorbereiten eigentlich, dass man jetzt sagt, du, ich werde die nächsten 2 Wochen ein bisschen über die Stränge hauen, liebes Mikrobiom, bereite lieber mal vor.
Also diese Faktoren, würde ich sagen, sind natürlich fürs Mikrobiom merkbar und auch vielleicht so ein kleiner Mini-Stressfaktor, aber damit kommt es eigentlich gut zurecht. Ich meine, das ist auch so Feiertage und so weiter. Das würde ich jetzt nicht unbedingt vorbereiten. Was wir aber sehr wohl vorbereiten sollten, wenn wir gerade in Länder reisen, wo wir andere Hygienevorschriften haben oder Hygienestandards vorfinden, wenn wir auch gewillt sind, ein bisschen abenteuerlicher unterwegs zu sein. Du hast es ja gesagt, also man will ja dann vielleicht auch mal, weiß nicht, Thailand, Südostasien, irgendwo in Bangkok auch mal Streetfood essen und so weiter. Schaut ja auch immer alles super appetitlich aus, schmeckt mega. Also ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Und da würde ich schon raten, dass man sein Mikrobiom ein bisschen vorbereitet. Es gibt ja auch hier wirklich spezifische Multispezies-Probiotika, die genau quasi versuchen, diese Fremdkeime, diese starken pathogenen Keime natürlich auch ein bisschen in Schach zu halten. Und das kann man wunderbar vorbereiten. Und da gibt es auch schöne Studien, dass wenn man das schon eine Zeit vor dem Urlaub einnimmt, dass es dann zu viel, viel weniger Magen-Darm-Problemen während dem Urlaub kommt. Echt? Und das will ja jeder haben.
Echt jetzt? Also ja. Wenn ich sage, ich fahre nach Mexiko, gebe ja. ein Mexiko und kriege die Keime von dort?
Ja, oder ich fahre noch an. Nein. Das sind nicht die Keime von dort. Das sind probiotische Bakterien. Also quasi positive Bakterien, die aber den Job machen, quasi diese ganz fremden pathogenen Keime in Schach zu halten. Das heißt, die quasi eine wir nennen das Pathogeninhibierung, also die so einen Schutzwall quasi auch bilden und die Pathogenen dann auch relativ schnell wieder verdrängen. Natürlich, es ist immer so, umso mehr von den Guten da sind, umso weniger haben die Eindringlinge auch Chancen, eine Unruhe in ein System zu bringen. Und das muss einem natürlich immer bewusst sein. Und da kann ich schon ganz gezielt vorab auch eingreifen.
Also im Grunde genommen übersetzt, wir nehmen internationale Probiotika, die fremdsprachenfähig sind.
Die verstehen die Sprache und können mit denen auf ihrer Ebene kommunizieren.
Also jetzt Spaß beiseite, aber für jemanden, der dann beruflich unterwegs ist, das heißt ein Tennisspieler, der 40 Wochen im Jahr unterwegs ist, du hast gesagt Flugbegleiter oder Flugbegleiterin, Pilot oder Geschäftsleute, Ist ja das fast ein Muss oder gewöhnt sich auch das Mikrobiom an diesen Lebenswandel? Weil das Gefühl habe ich manchmal gehabt, wenn ich jetzt nicht übertrieben habe irgendwo, dann war das eh okay. Für mich war eher die Gefahr, wenn ich einmal gemerkt habe, ich bin ein bisschen angeschlagen und bin dann in einen Flieger eingestiegen, dann kriegst du oft den richtigen Hammer. Aber kann sich das Mikrobiom dann gewöhnen oder ist eben das, was du jetzt gesagt hast, wir brauchen dort diese internationalen Probiotika, die das kennen, als Vorbereitung?
Naja, also das sind jetzt ganz viele Fragen in einer Frage. Grundsätzlich, du hast recht, auch unser ganzes System, nicht nur das Mikrobiom, ist hochadaptiv. Das heißt, wir werden uns immer versuchen, bestmöglich anzupassen, sonst wären wir gar nicht da. Also das ist einmal ein Fakt, der natürlich zutrifft. Und jede Flugbegleiterin, jeder Pilot kennt das natürlich auch, dass das für sie eigentlich Alltag ist. Schlafrhythmus ist schnell angepasst, viel schneller als jemand, der einmal im Jahr quer durch die Welt reist. Aber es ist schon so, dass man da auch langfristig Veränderungen sieht, die nicht unbedingt positiv sind. Wir sprechen ja auch gerne über die Darm-Hirn-Achse, über eben bestimmte hormonelle Strukturen, die über unser Mikrobiom auch ausgebildet werden und so weiter. Und da sieht man schon Veränderungen bei Menschen, die eben im Schichtbetrieb arbeiten oder starke zirkadiane Wechselrhythmen in ihrem Alltag vorfinden. Und da wäre ich schon geneigt dazu, eher zu empfehlen, dass man sagt, ja, man schaut, mit welchen Multispezies-Probiotika man positiv eingreifen kann, aber auch Mikronährstoffe, also auch Vitalstoffe sind da natürlich hochessentiell, weil wir da einfach auch viel mehr Anforderungen ans System stellen. Du hast auch die Sportler erwähnt, also Profisportler. Ich kann mich selber erinnern, für uns war das oft sehr stressig, weil du hast ja nicht immer die Möglichkeit, dort wochenlang vorher zu sein. Und da musst du dich sehr schnell umstellen. Es muss sehr schnell gehen, dass du adaptiert bist, auch auf die Zeit. Wir haben das halt so gehandhabt, dass wir dann schon, wenn wir wussten, es ist wenig Zeit, dass wir schon begonnen haben, noch zu Hause Schlafrhythmus ein bisschen anzupassen und umzustellen. Und auch quasi, wann esse ich? Wenn ich bei einem Ironman mitmache, dann stehe ich um 3 in der Früh auf. Das heißt, um 3 in der Früh zu frühstücken, das ist was, da hat niemand wirklich viel Lust drauf. Und natürlich auch die Verdauung muss dann in Gang kommen und so weiter. Also das sind natürlich alles Dinge, die kann man trainieren. Und das ist natürlich auch sinnvoll. Aber bestimmte Erleichterungsmöglichkeiten wie Probiotika, Vitalstoffe und natürlich clevere Strategien entwickeln, um das anzupassen, das wird schon Sinn machen.
Also, weil du das jetzt gesagt hast, erinnert mich zu meiner Zeit, ich war ja jemand, der nicht fix immer einen Turnierplan gehabt hat, sondern manchmal, wenn du zwischen 40 und 60 in der Welt stehst, weißt nicht, wo du gerade drin bist nächste Woche. Und dann waren schon Pläne dabei, wo ich gespielt habe, Rotterdam, die Woche drauf Philadelphia, dann Stuttgart und dann wieder nach Toronto. Und da habe ich auch probiert, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt in der USA war und retour gekommen bin, dass ich gesagt habe, pass auf, ich stehe frühestens Mittag, früher Nachmittag auf, wenn ich in Europa bin, also als ob ich dort in der USA weiterlebe, je nachdem, wo ich länger war. Ist natürlich so weit gegangen, solange man irgendjemand von der Ansetzung her entgegenkommen ist. An Ivan Lendl ist das leichter gelungen oder ein Superstar, der ist für eine Woche nach Europa gekommen und hat komplett in der amerikanischen Zeit gelebt. Also den hast du vor 3 am Nachmittag gar nicht wecken brauchen. Ja. East Coast Time war das 9 oder so. Ne? Also die Sachen hat man schon probiert und hat man sich eingestellt. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, das ist so eine Zeit, ist es bei mir immer gut gegangen und dann habe ich irgendwann den Hammer gekriegt. Ja. Weil es ist einfach nicht mehr, teilweise war es dort auch noch eiskalt in Toronto, bei uns schon wieder ein bisschen vom Klima her angenehmer. Also da waren schon sehr viele Sachen, die hin und her gegangen sind. Deswegen glaube ich ja, dass man das fast trennen müsste, jetzt Urlaub und Reisen. Es ist ja ein Unterschied, über was wir jetzt reden, wenn jemand beruflich so viel unterwegs ist, dann wird er seine Techniken finden, weil da haben wir ja noch die Umweltbelastung vom Fliegen und. Da kommen ja noch viele andere Sachen dazu, wo du definitiv einen Test machen musst und sagen musst, wo kann ich optimieren, wo kann ich noch was zuführen, damit ich da besser über die Runden komme. Dass das nicht gesund ist, ich glaube, das braucht man niemandem sagen. Aber wenn ich jetzt nur 14 Tage oder 3 Wochen auf Urlaub fahre, dann habe ich dieses Thema einmal und auf das kann ich mich vernünftig vorbereiten, wenn ich dir richtig zugehört habe. Die Frage ist, wenn ich dann retour komme, ist das dann schon so verändert, nach 2-3 Wochen, dass ich mich wieder resetten muss oder
Nein, also grundsätzlich geht es da wirklich um diese Fremdkeime, die dann oft auch die Durchfallerkrankungen machen, auf die man sich gut vorbereiten oder wo man ein bisschen eine Bufferkapazität aufbauen kann. Und natürlich, wenn ich nach Hause komme, dann auch Memory-Effekt, das Mikrobiom ist dann auch ganz klar schnell wieder zu Hause. Und zu Hause habe ich vor allem diese Pathogenbelastung ja dann auch nicht. Die Hygienestandards sind wieder sehr hoch und so weiter. Also um das geht es eigentlich primär, weil nur die Veränderung von einem Mikrobiom ist nicht tragisch. Es geht um diese ganzen Side-Effects, jetzt für den Urlauber gesprochen. Mhm. Und da braucht man sich dann nicht so viele Sorgen oder Gedanken machen. Aber wir wissen ja, dass so viele drunter leiden. Also vor allem Magen-Darm-Beschwerden, Verdauungsbeschwerden, dann eben tagelang nicht auf die Toilette gehen können. Und das macht ja auch nicht viel Spaß. Also da hat man ja dann auch nicht so eine Gaude.
Ist und ja insofern ein Urlaub. Na, wenn ich jetzt sage, ich brauche 3-4 Tage, bis wieder mein Stuhlgang normal habe,
ja, genau.
Ist ein schöner Urlaub. Na?
Ja, genau. Und deswegen wäre ich da eher geneigt zu sagen, ja, dann nehme ich, also ich mache das sowieso, das ist für mich Standard, aber da bin ich auch geneigt, das zu empfehlen, vor allem wenn Menschen generell schon ein bisschen empfindlicher sind und sich da überhaupt auch Sorgen machen, weil dann hast du natürlich auch gar nicht so viel Spaß, du probierst vielleicht viele gute Dinge nicht. Aber andererseits, ich bin auch eher dann am Anfang vor allem auch immer vorsichtig, was esse ich, weil einfach die ersten Tage, da ist man auch noch vom Jetlag viel infektanfälliger und so weiter. Das heißt, ich versuche auch die ersten Tage immer sehr vorsichtig zu essen und da jetzt nicht zu große Experimente zu wagen. Und früher, wenn ich auf einen Wettkampf geflogen bin, sowieso nicht. Also.
Puh, da waren wir anders. Aber bei uns hat es das auch noch nicht so gegeben, dass du da wirklich aufpasst. Also oft hat es ja wirklich geheißen, naja, du bist unterwegs und du hast einen Saumagen. Oder wir haben einen Trainer gehabt, der uns einen Tequila in der Früh gegeben hat. Und damals hat es geheißen, ja gut, das ist, da kriegst du nie was. Ja? Ich meine, wir waren 17, 18. Ja? Ja. Aber
merkst es nicht.
Ich kenne auch viele noch, die sagen, ja, du, das kannst alles desinfizieren. Ja. Das ist ein aufgeregter Blödsinn, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, wir wissen ja auch, das Verdauungsschnapserl, das hat nicht viel positive Wirkung auf die Verdauung. Ganz im Gegenteil, wir spüren es halt nur nicht. Das ist okay. Nervengift.
Das heißt, nochmal zusammengefasst, dein Tipp ist, wenn ich jetzt sage, ich habe per se schon Probleme, wenn ich einen Ortswechsel habe und jetzt einmal 2-3 Wochen irgendwo auf Urlaub hinfahre oder fliege, dass ich mich dann wie lange vorher schon vorbereite, dass ich teilweise schaue, dass mein Mikrobiom gestärkt wird und dass ich dann dort die ersten Tage einmal alles abcheck, was geht nicht. Und dann kann ich schon den Urlaub genießen und mal einmal was gönnen oder mal über die Stränge schlagen, oder?
Ja, also sehe ich auch so. Grundsätzlich, wenn ich fit und sehr gesund auch in den Urlaub fliege, dann spricht da ja auch nichts dagegen. Ich würde immer die Vorbereitung auch natürlich dem Land anpassen, also wohin fliege ich. Grundsätzlich würde ich mal sagen, 1-2 Wochen vorher dann auch über spezifische Multispezialprobiotika nachdenken, die man dann integrieren kann. Dann würde ich schauen, dass man einfach generell sehr gesund vorher schon isst, weil das natürlich auch fürs Mikrobiom ideal wäre. Also vielleicht auch eher Ballaststoffe integrieren, ein paar fermentierte Lebensmittel. Stress reduzieren ist ganz wichtig. Also da habe ich auch selber Erfahrungen gemacht. Ich bin letztes Jahr, oder es ist jetzt schon 1,5 Jahre her, unsere Hochzeitsreise war in Südostasien und ich habe vorher wirklich mega Stress gehabt. Ich habe noch ein Studium abgeschlossen, habe wirklich bis zum letzten Tag Nächte durchgearbeitet und wir sind dann am 31. nach Bangkok geflogen und ich hatte noch nie so viele Probleme in einem Urlaub wie damals, weil ich einfach fertig war und natürlich alles aufgefangen habe, obwohl ich normalerweise gar nicht so empfindlich bin, weil mein Immunsystem völlig runtergefahren ist, alles hat nachgelassen, jeder Mechanismus in meinem Körper hat einfach mal gesagt, okay, jetzt ist Pause, jetzt kann ich alles auskurieren und das würde ich wirklich allen empfehlen, achtet darauf, das kennen ganz viele so Manager-Typen, dass man dann im Urlaub krank ist.
Aber
genau deswegen.
Müsstest du ja dann schon ein paar Tage vorher beginnen.
Genau, absolut, also ich würde wirklich schon
ein paar
Urlaub machen.
Das hört man oft, dass du dann quasi noch alles reinpackst, weil du bist dann 14 Tage nicht da und dann bist du weg, willst komplett abschalten und dann meldet sich dein Immunsystem und sagt, du, da sollte man was in Ordnung bringen und dort auch.
Ja, ist dann einfach, da lassen alle Mechanismen, die vorher einfach so hochreguliert waren, natürlich auch über die Stresshormone und so weiter nach. Wir kennen das ja auch von, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber quasi so Off-Season, Winterpause oder eben zwischen Wettkampfblöcken oder so, dass das System einmal völlig runterfährt. Und genauso ist es natürlich für jeden normalen Menschen, keinen Hochleistungssportler.
Bei uns war es ehrlich gesagt so, außer du warst jetzt ganz vorne dabei, wo du ja einen Jahresplan gehabt hast. Mhm. Also so wie ich gesagt habe, ich habe oft nicht gewusst, okay, jetzt komme ich dort rein, dann fliege ich dorthin, weil die Alternative ist eine Woche nichts tun. Das heißt, von Vorbereitung auf ein Land habe ich noch gar nicht gewusst, dass ich dorthin fliege. Es hat ein paar Blöcke gegeben, dass du sagst, Anfang des Jahres war ja mal über Weihnachten und dann bis in Ende Jänner rein Richtung Australien, Neuseeland unterwegs. Mhm. Für mich als Halbblattspieler bin ich dann beim Rückfliegen, war ich in Asien, dann war eine kurze Phase in Europa, dann bin ich wieder nach Asien gegangen, dann war Europa, dann war ich einen Monat in England und dann bin ich zwischen USA und Europa gependelt. Und dann warst du eh schon irgendwann im November. Mhm. Und dann hast du gesagt, jetzt mache ich eine Pause. Aber die Pausen, die wir oft gemacht haben, und das ist auch das Gefährliche in unserer Sportart, das sind Wehwehchen und Verletzungen. Mhm. Und da glaube ich, dass sehr viele das unterschätzen, dass ja das dann keine Erholung ist, sondern das ist eine Reha de facto. Mhm. Du bringst wieder was in Ordnung. Ja? Und das ist oft nicht wirklich Urlaub oder Entspannung, ja, weil du eben Wehwehchen hast und einer Reha nachgehst, was auch psychisch belastend ist oft. Aber lass uns nochmal zum Urlaub retour kommen, weil du gesagt hast, du musst dich mit dem Land solltest dich mit dem Land auseinandersetzen, wo du hinfährst, für die Vorbereitung. Wenn ich jetzt diese internationalen Bakterien nehme, die mich da schützen, auf was kann ich mich dann noch vorbereiten? Also wenn ich jetzt nach Mexiko fliege, gehe ich nicht deswegen jede Woche dreimal zum Mexikaner essen, oder?
Nein, aber das habe ich eben genau damit gemeint. Es gibt einfach Länder, wo die Hygienestandards auch anders sind und okay, wo wir einfach auch wissen, dass wir ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Also denk da an Nordafrika, an Südostasien und so weiter. Ja. Alle Länder, wo wir natürlich auch kein Trinkwasser aus der Leitung haben, wie die meisten Länder auf der Welt und so weiter. Da muss man halt dann immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ich habe damit eben gemeint, dass wenn ich weiß, dass ich nach Tunesien auf Urlaub fahre, dass ich ganz fix Probiotika vorher nehmen, also 100%. Und so wie du gesagt hast, wenn ich eine Woche nach Kroatien fahre, wo ich mit dem Auto runterfahre, dann ist das vielleicht nicht dringend notwendig, wenn ich nicht mega empfindlich bin. Ja. Wenn ich empfindlich bin, dann würde ich das auch für Kroatien empfehlen.
Ja, du merkst es ja, wenn du dann irgendwo bist, wenn du das Wasser aus dem Dispender trinkst und das ist so leicht chlorhaltig schon, dass das eh nicht beim Zähneputzen. Manche überlegen dann schon, dass sie Wasser mitnehmen zum Zähneputzen. Mhm. Ich meine, so heikel bin ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Zum Zähneputzen muss das reichen, wenn ich es nicht trinke, in den meisten Ländern. Aber lustigerweise war es ja zu unserer Zeit und deswegen hat es mich immer so gewundert. Ich weiß nicht, ob du denn, wenn du ein Corona, dieses mexikanische Bier trinkst, gibst du da Limette dazu.
Ja. Ja, ja.
Und wie wir in Südamerika waren, als Kinder haben wir das zu jeder Flasche, ob du eine Cola oder Fanta oder sonst irgendwas oder Sprite getrunken hast, hast du das dazu gekriegt. Warum? Mhm. Weil unter dieser Kapsel ist es gerostet. Also du hast eigentlich mit der Limette den Flaschenhals sauber gemacht. Genau. Genau. Und irgendwann ist dann ein Deutscher gekommen und hat es reingehaut. Und deswegen hauen sich alle rein jetzt.
Ja, so haben sie immer gesagt. Das waren sicher irgendein Deutscher.
Es war zum Reinigen des Flaschenhalses. Ja.
Genau.
Also auch Desinfektion, Limette. Würdest du jetzt auch sagen, dass ich beim Zähneputzen aufpassen muss? Nein, weil du so ein bisschen skeptisch geschaut hast.
Nein, gar nicht. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Wettkampfblock gemacht in Asien und dann bin ich weitergeflogen nach Australien. Und da ist mir das dann massiv aufgefallen, weil da war ich wochenlang unterwegs und natürlich immer nur Wasser aus der Flasche. Und damals habe ich schon ganz regelmäßig Probiotika eingenommen. Und wenn man die Bakterien anrührt in Wasser, dann lässt man sie ja dann immer noch ganz kurz aktivieren und stehen. Und da ist mir echt aufgefallen, in Australien haben die anders gerochen und haben dann eigentlich auch ein bisschen anders geschmeckt, weil einfach natürlich die Wasserqualität eine ganz andere ist. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, umso länger ich an einem Stück im Ausland bin, umso empfindlicher wäre ich auf die Wasserqualität. Also auch dieses chlorhaltige Wasser manchmal, wenn man es erwischt. Bei uns war das natürlich auch so bei Lavestationen teilweise in Rennen. dass man damals noch nicht so viel Wert drauf gelegt hat und eben auch dieses stark chlorhaltige Wasser bekommen hat. Und das war für mich ein Albtraum. Und ich habe auch eine Beobachtung gemacht, dass ich eher dazu geneigt war, auch wenn ich viel am Flughafen war und viel rumgeflogen bin, dass ich mir ab und zu zum Beispiel, weiß nicht, ein Coke Zero oder so gegönnt habe. Und da reagiere ich auch extrem empfindlich. Also das trinke ich zu Hause nie, aber irgendwie auf Reisen, ich weiß auch nicht warum, aber da kommt das vermehrt vor und das tut mir dann in weiterer Folge auch immer brutal schlecht. Und das sind, glaube ich, oft so diese Kleinigkeiten, die man dann irgendwie, wenn man halt lang unterwegs war oder viel unterwegs war, beobachtet. Aber der normale Urlauber, da ja nicht so die Erfahrung hat sozusagen, aber auch stark reagiert. Und deswegen, glaube ich, sind diese Tipps oft ganz hilfreich oder nützlich. Und dass man eben auch sagt, wenn ich jetzt nach Tunesien fahre, die ersten Tage vielleicht noch keine Rohkost und dann ganz vorsichtig, wenn ich überhaupt keine Probleme habe, dann auch ein bisschen vielleicht mal etwas probiere, dann immer darauf achten, dass Dosen oder Flaschen nicht geöffnet am Tisch kommen, sondern dass man die noch im Zustand bekommt. Also dass die noch nicht von jemandem geöffnet wurden oder eben nicht aus dem Tab runtergelassen, irgendwelche Softdrinks und so weiter, weil da die Kontamination natürlich viel oder die Gefahr einer Kontamination viel höher ist. Und das sind halt oft so kleine Tipps, die ich dann auch ganz gern mitgebe.
Und würdest du was mitnehmen? So irgendwas wie ein Notfallkit? Und was müsste da drin sein?
Ja, also ich habe immer ein sehr breites Notfallkit mit, also einfach auch aus meiner Erfahrung heraus. Heute brauche ich Gott sei Dank die Dinge nicht mehr so häufig, obwohl eben da vor 1,5 Jahren in Asien massiv, da habe ich alles aufgebraucht und habe sogar noch nachgekauft. Und das sind natürlich einerseits Probiotika, weil man nie weiß, ob man nicht auch wirklich mal ein Problem bekommt, also ein Magen-Darm-Virus einfängt und so weiter. Und da möchte ich einfach auf allen Ebenen immer ganz gut geschützt sein. Dann nehme ich immer mit eine Huminsäure. Also Huminsäure ist auch eben ein ganz guter Hilfsmechanismus, um einfach ganz starke Giftstoffe zu binden und schneller auszuleiten. Also wir kennen Huminsäuren, Zeolit, Bentonit und wie all diese quasi, genau, Bindemittel. Das ist im Prinzip sind alles unterschiedlich in ihrer Struktur, aber erfüllen einen ähnlichen Zweck, nicht, dass ich dann im Nachgang gesteinigt werde, ähnlich, aber haben primär die Aufgabe, Toxine zu binden und schneller auszuleiten und das macht natürlich viel Sinn. Wir kennen früher auch die Aktivkohle und so weiter, also das hat alles so einen ähnlichen Wirkmechanismus. Dann nehme ich für mich natürlich auch immer ein Antibiotikum mit, also das habe ich einfach immer in der Tasche, weil da geht es auch darum, weiß nicht, hat man eine Schnittverletzung, hat man mal wirklich auch einen gröberen Infekt, da möchte ich einfach immer auch safe sein. Und wie gesagt, wir sind sehr dankbar und froh, dass wir Antibiotika haben, wenn wir sie sehr gezielt und maßvoll einsetzen. Also Gott sei Dank, das brauche ich dann nie. Das sind immer so die Dinge und natürlich dann so Vitalstoffe wie ein hochdosiertes Vitamin C, ein Zink und so weiter, weil da oft kleine immunologische Schwächen schon ganz gut abgefedert werden können. Und dann bin ich eigentlich auch immer bis jetzt ganz gut durchgekommen.
Boah, also ich habe meine Sachen mit Vitamin C und Zink, ja, das nehme ich so auch. Ja. Antibiotikum habe ich eigentlich noch nie mitgenommen. Also wenn ich was brauche, denke ich mir, das kriege ich vor Ort oder vielleicht auch falsches Denken. Und ja, Panacea nehme ich sowieso, also ein Zeolit, aber das ist für mich Basis. Aber ja, Kohletablette haben wir hier und da bekommen, wenn es wirklich heftig war, aber das ist ja auch schon im Jahre Schnee gewesen, ja, wenn wir das gebraucht haben. Aber so ein allgemeines Reisekit und Antibiotikum, warum solltest du das mitnehmen? Weil das musst du ja verschreiben lassen, oder?
Ja das lasse ich mir vorher verschreiben, also und nimmst da mit. Einfach ein Breitbandantibiotikum. Ja, weil ich bin da lieber gut vorbereitet, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen ein Hypochonder. Also ich neige da auch dazu, dass ich immer gern natürlich weiß, was nehme ich, was ist da drinnen und muss dann nicht eben in einer Apotheke irgendwo im Ausland in einer anderen Sprache diskutieren oder vielleicht sogar einen Arzt aufsuchen. Ich traue mir in vielen Fällen zu, quasi das auch für mich gezielt einsetzen zu können, aber brauche ich nicht. Und was ich halt natürlich auch immer mitnehme, sind so Desinfektionskits für außerhalb. Aber vielleicht kommt das auch bei mir immer noch aus dem Sport, weil so ein bisschen Road Rush, wenn es dich mal geschmissen hat mit dem Radl oder du irgendwo über einen Schweller gestolpert bist, das hast du schnell. Und in einem fremden Land will ich dann auch eine Wunde auf der Haut immer ganz gut desinfizieren. Das ist für mich auch so ein Learning, weil natürlich, genauso wie im Darm, habe ich natürlich dann auch bei Schnittwunden, bei Abschürfungen und so weiter in fremden Ländern eher eine Gefahr, dass das zu einer Infektion führt, als bei uns zu Hause. Also einfach auch aufgrund der Fremdkeime und so weiter, vielleicht auch mehr Schmutz und so weiter. Also da möchte ich die Wunde einfach immer reinigen und das würde ich auch allen.
Gut, das verstehe ich. Aber gut, wir waren damals als Tennisspieler waren wir natürlich versorgt, weil das haben wir gehabt bei jedem Turnier. Das war vorgegeben. Aber das verstehe ich. Aber prinzipiell, wenn ich jetzt für den normalen Urlauber zusammenfasse, wenn jemand schon ein Thema hat, und wir wissen ja mittlerweile auch ich im Freundesbekanntenkreis, dass das doch ein Thema ist, über das man nicht so offen redet, aber dann immer wieder jetzt angesprochen wird, dann soll er sich schon vorbereiten darauf, schauen, dass sein Mikrobiom davor schon vor dem Urlaub gestärkt wird, in Ordnung ist. Und dann die ersten Tage einmal vorsichtig abwarten, je nachdem, wo er ist. Italien, Kroatien wahrscheinlich weniger, als wenn er nach Südostasien oder irgendwo nach Südamerika pilgert und nicht in den normalen Ressorts unterwegs ist, ja, oder in Nordafrika ist. Und danach kann er das aber normal genießen und wenn er ein Thema kriegt, hat er ein Notfallkit mit. Und wenn er wieder zu Hause ist, ist das Mikrobiom relativ schnell wieder auf Schnitzel eingestellt und so weiter. Also das verlernt das heimische Essen nicht. Ja, also das stellt sich sehr schnell um. Ja. Und die Probleme durch Zeitumstellung etc., würdest du da sagen, dass man dann einfach schnell weiterlebt in dem Rhythmus des Landes oder muss man da auch irgendwelche Vorkehrungen? Weil im Grunde genommen habe ich gemerkt, ja, das dauert vielleicht ein, zwei Tage. Früher hast du gesagt, du brauchst pro Stunde Zeitverschiebung an Tag. Geht sich nicht ganz aus bei einem Tennisspieler mit Australien. Mhm. Für früher kann ich nicht anreisen. Aber ich habe selber gemerkt, wenn man älter wird, dauert es vielleicht eine Spur länger, aber nach zwei, drei Tagen habe ich das spätestens vom Schlafrhythmus, vom ganzen Drum und Dran her. Ich kriege nicht in der Nacht, stehe nicht auf und kriege Hunger. Aber würdest du sagen, dass man dann in dem Zeitrhythmus des Landes lebt und einfach das Mikrobiom und die Verdauung wird sich umstellen? Wenn ich Probleme kriege, dann habe ich eher ein Notfallkit mit.
Genau. So wie du gesagt hast, möglichst schnell in den Rhythmus vom Land kommen. Das ist meistens am ersten Tag ziemlich zart. Also wir wissen ja auch, dass es einen großen Unterschied kommt, in welche Richtung ich fliege. Und da reagiert auch jeder eigentlich ein bisschen individuell. Und darauf muss man dann natürlich auch achten oder kann sich da ein bisschen vorbereiten. Was bei mir super gewirkt hat und was auch studienbelegt ist, ist, dass man Melatonin ein bisschen einsetzt, um einfach den Jetlag auch zu minimieren, also unser Schlafhormon, für das ja auch, wissen wir, auch unser Mikrobiom zuständig ist.
Muss man nur aufpassen, was man nimmt, da hat es eine Tennisspielerin erwischt. Die Melatonin ist sehr bekannt bei Tennisspielerinnen, die Iga Swiatek, und das war verunreinigt, wurde danach gespielt im Doping.
Ja, generell, also das sage ich ja immer, auch in meinen ganzen, ich unterrichte ja ganz viel Sporternährung und auch da sage ich immer, ich bin ein großer Verfechter von Vitalstoffen für Athleten, also ich glaube, wir müssen einfach bestimmte Dinge supplementieren, aber bitte schaut immer, dass es quasi getestet ist. Bei uns in Europa ist die Kölner Liste quasi der Goldstandard. Das ist eine Plattform, wo ich einfach quasi mein Produkt eingeben kann und schauen kann, ob es regelmäßig getestet wird, dass es eben nicht fremdkontaminiert ist, weil wir ja vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist mittlerweile über 10, 15 Jahre her, gesehen haben, dass sehr viele Vitalstoffe auch ohne böswilligen Dopingabsichten häufig kontaminiert sind, weil sie in den gleichen Fabriken hergestellt werden wie irgendwelche Steroidhormone und so weiter und dass man da wirklich sehr vorsichtig sein muss und das gilt natürlich auch fürs Melatonin, aber was wir eben gesehen haben, weil das wäre sicher ein Tipp, das ist für viele interessant, dass man so zwischen 0,5 bis maximal 3 Milligramm Melatonin circa 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen einnimmt, um einfach dann auch den Rhythmus schneller wieder zu stabilisieren. Okay. Und das wirkt.
Und das macht keine anderen Probleme. Das macht keine Ahnung.
Also ich bin kein Fan von permanenter Melatoningabe, aber gerade so gezielt eingesetzt. Ich habe das auch mit, wenn ich bin ja extrem viel unterwegs. Ich schlafe fast 200 Tage im Jahr im Hotel. Und wenn ich Phasen habe, wo ich sehr gestresst bin, wo ich dann auch merke, das Schlaf leidet darunter, dann habe ich auch ein Melatonin mit, weil das einfach für mich dann ganz, ganz essentiell ist, dass ich gut schlafen kann, weil mich das einfach wieder fitter macht.
Okay, sehr gut. Ein letztes Thema habe ich noch, weil es natürlich, jetzt gehen wir vom Sommerurlaub aus, die meisten fahren in sehr heiße Regionen, das Trinken. Und da habe ich beim letzten Mal bei einem Sport-Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, zum Thema Sport, wo ich gesagt habe, eigentlich reicht Wasser. Ich weiß nicht, was die Leute da aufführen, was sie alles trinken. Bin belehrt von dir und habe was gelernt. Eigentlich solltest du auch Elektrolyte zu dir nehmen.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt auch auf Urlaub fahre und es ist irgendwo extrem heiß, das heißt, ich schwitze auch mehr, egal ob ich viel oder wenig Bewegung mache. Das heißt, es ist ganz wichtig auch, dass ich ausreichend trinke und jetzt nicht nur Alkohol, sondern vor allem nehme ich an Elektrolyte, oder? Oder doch Wasser?
Nein, also genau das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir in Ländern sind, wo es extrem heiß ist, wo wir sehr viel schwitzen, dass wir auch genügend Wasser und Elektrolyte zu uns nehmen. Also auch hier gilt wieder, dass das natürlich völlig Sinn macht, vor allem wenn wir eben da auch zum Beispiel vermehrt ein bisschen Alkohol trinken. Da wissen wir auch, das entzieht Wasser dem Körper und so weiter. Also da sollte man schon drauf achten. Oder wenn ich sogar ein bisschen sportle im Urlaub, da wirklich ganz massiv auf die Elektrolyte achten. Also in heißen Ländern oder auch beim Wandern. Auch wenn wir jetzt sagen, wir sind zum Beispiel nur unter Anführungsstrichen in Europa irgendwo ein bisschen in aktiveren Urlaubs Regionen, wenn ich viel wandern gehe, viel Biken und so weiter und da mehr schwitze als normalerweise, dann sollte ich wirklich auch vor allem auf Natrium und Kalium, Magnesium und so weiter achten. Also das ist ganz essentiell, Calcium, wie letztens auch besprochen. Also da können wir dann gleich einen Querverweis machen zu der Folge und da mal reinhören, weil das ist ganz essentiell. Und gerade auch bitte bei Durchfallerkrankungen wirklich auf die Rehydration achten, also das ist wesentlich, dass wir, wenn wir da viel Wasser verlieren, vor allem dann auch versuchen, möglichst gut wieder zu rehydrieren. Und da empfehle ich ganz gern auch richtige Rehydrationslösungen. Also ich habe sowas auch entwickelt für unsere Sportmarke, weil das auch natürlich ganz wichtig ist, wenn wir über Durchfallerkrankungen nachdenken, brauchen wir zur Rehydration eben nicht nur Wasser, nicht nur Flüssigkeit, sondern vor allem auch die Mineralsalze. Und da gibt es von der WHO ganz gute Vorgaben, wie so eine Rehydrationslösung nach einer Durchfallerkrankung wirklich ausschauen soll. Und nach der habe ich quasi ein Produkt entwickelt, das heißt Omnipower Solid, wen es interessiert, das kann man als Sachet kaufen, also Einzelportionen wirklich mitnehmen. Und das empfehle ich auch für die Reiseapotheke, um das quasi Omnipower, auch...
Wie noch?
Solid.
Solid.
Genau.
Solide.
Ja,
okay. Genau. Aber dann haben wir eigentlich sehr viel Vorbereitung für einen Urlaub. Also ich brauche nicht so viel, wenn ich nach Kärnten fahre. Meine Kasnudeln werden mein Mikrobiom nicht stark verändern. Vielleicht noch ein bisschen ein Sterz dazu und ein Bretteljausen. Und dann werde ich auch meinen Urlaub in Kärnten genießen. Ich sage immer, im Sommer muss ich nicht weit wegfahren. Im November oder was, lass es mal einreden. Aber im Sommer ist es bei uns so wunderschön.
Simone, ja, und ich lebe dort, wo andere Urlaub machen. Also du kommst herrlich, dann auf Urlaub und dann gehen wir eine Runde wandern und dann.
Genau so ist es.
Eine Jause.
Danke vielmals, Simone.
Danke, Alex. Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.
Baba.
Cut. Wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.